Hallo meine Liebe, es geht gleich los mit Meno Mio, aber ich habe diesmal vorab eine Frage an dich. Gefällt dir, was du hörst? Hilft dir Meno Mio, die Wechseljahre besser zu verstehen und vielleicht diesen Ticken glücklicher zu sein? Wenn dem so ist, dann darf es mir wirklich sehr freuen, wenn du mir dabei hilfst, Meno Mio aufs nächste Level zu heben. Was bedeutet das? Ich habe so viele Ideen und ich spüre, wie groß unser gemeinsamer Weg noch werden kann. Aber damit das gelingt, brauche ich genau dich. Ich habe mir deshalb entschlossen, eine Steady-Mitgliedschaft ins Leben zu rufen. Damit kannst du Meno Mio ab sofort direkt unterstützen und wirst Teil einer echten Bewegung. Und du hilfst mir dabei, den Staub vom Thema zu blasen und ganz viel Glitzer drauf zu streuen. Du bekommst natürlich auch was für deine Mitgliedschaft, je nachdem, welche du abschließen möchtest, wie zum Beispiel bald werbefreie Podcast-Folgen, exklusiven Zugang zur Meno Mio KI auf meiner Homepage. Es wird ein Forum geben, wo wir uns austauschen können über Expertinnen, über Ärztinnen oder einfach über, ja, was uns halt so beschäftigt in den Wechseljahren. Es wird Early Access zu Events geben, es wird Online-Meetings geben und vor allen Dingen das gute Gefühl, etwas Sinnvolles möglich zu machen. Alle Infos dazu in den Shownotes, auch auf Instagram und ja, ich freue mich, wenn du bei Meno Mio noch mehr dabei bist.
Ja, lecker mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Nina Ruge. Willkommen zum Wechselwirkung-Plausch. Wir sind wieder in dem Format, wo wir ganz offen und entspannt über die persönlichen Erfahrungen mit den Wechseljahren, dem Älterwerden, der Gesundheit und noch viel mehr plaudern. Wir teilen mit euch Tipps, Tricks, aber auch Herausforderungen und Struggles. Und heute habe ich mir dazu wieder eine ganz besondere Frau eingeladen, Nina Ruge. Ihr Name ist für viele ein Begriff aus dem Fernsehen oder Instagram. Sie ist studierte Biologin, Journalistin und Bestseller-Autorin und begeistert mit ihrem Podcast Stay Young und ihren Büchern wie Ab morgen jünger, tausende Menschen für die faszinierende Welt der Longevity-Forschung. Nina ist aber auch jemand, der sich traut, Wissen mit Leidenschaft zu verbinden und ich finde, genau so brauchen wir es in den Wechseljahren. Darum, liebe Nina, herzlich willkommen bei Meno Mio. Ich freue mich, dass du da bist.
Oh, danke für die schöne Einführung, Daniela. Danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Nina, bevor wir so richtig loslegen und ins Plaudern kommen, würde ich dich gerne mittels Meno Mio Steckbrief ein wenig vorstellen. Dein Alter?
Ist 68.
Deine Lebenssituation?
Wie meinst du das?
Naja,
verheiratet?
Wo du lebst, ob du ledig verheiratet, geschieden bist, ob du Kinder hast, genau.
Okay, also ich pendle zwischen der Schweiz und Italien, Lulu zwischen Lucca und Luzern, das seit 5 Jahren und zuvor habe ich in München gelebt, viele Jahre und bin eine freie Autorin, Journalistin und habe meine kleine Firma Stay Young gegründet.
Genau, die Frage nach dem Beruf hast du hiermit beantwortet, aber deine Berufung, Nina?
Ist jetzt das Thema gesunde Langlebigkeit, wie kann ich Alterskrankheiten so weit wie möglich vermeiden oder nach hinten in meinem Leben verschieben, das zu demokratisieren, das in die breite Bevölkerung zu tragen und damit Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und die eigene Langlebigkeit für jeden zugänglich zu machen.
Dein Wechselstatus?
Wechselstatus ist, ich bin 68. Du meinst tatsächlich, wie lange ich schon in der Menopause bin?
Genau.
Ja, ich denke mal so seit, ich habe das nie notiert, aber so seit 18 Jahren bestimmt.
Diese drei Worte beschreiben mich ganz gut.
Alles wird gut.
Diese drei Worte beschreiben meine Wechseljahre ganz gut.
Alles war gut.
Damit fordern mich meine Wechseljahre heraus.
Gar nicht.
Damit bereichern mich meine Wechseljahre?
Keine Antwort, unerheblich.
Nina, mir hat's ja fast vom Hocker gehauen und du hast es gerade gesagt, du bist 68 Jahre alt. Also alle, die dich aus dem Fernsehen oder aus Instagram kennen, sagen, okay, wie? Also du schaust viel, viel jünger aus. Was ist dein Geheimnis?
Die Hormonersatztherapie. Ich denke tatsächlich, als ich das erste Interview mit Professor Johannes Huber gemacht habe, den du ja bestens kennst, das war ein Video-Interview und er hatte mich vorher nicht gesehen, kannte mich nicht. Er hatte aber mich gegoogelt und es ging um das Thema Hormone und gesunde Langlebigkeit. Er sieht mich über das Video und sagt, Frau Ruge, Sie machen eine Hormonersatztherapie. Ist das richtig? Ich sehe es Ihnen an. Und habe ich gesagt, Sie sind richtig. Da muss ich so um die 60 gewesen sein. Da liegen Sie richtig. Ich mache schon seit 10 Jahren Hormonersatztherapie. Und sagt, sehen Sie, das ist ein Schlüssel zur gesunden Langlebigkeit.
Tatsächlich. Also du hast ja auch in deinem aktuellen Buch Ab morgen jünger ein Interview mit dem Johannes Huber. Also du meinst, dein Hormonwissen und deine Hormonersatztherapie, Frage, die du erstens immer noch anwendest und zweitens, glaubst du, dass die dich einfach anders mit den Wechseljahren erstens umgehen hat lassen und zweitens die so auf dein Langlebigkeitskonto eben einzählen?
Ja, natürlich ist es nicht ausschließlich die Hormonersatztherapie. Die Lebensstilfaktoren, die wir immer wieder beschwören, die spielen auch eine ganz große Rolle. Ich sage jetzt nur ganz kurz, eine gesunde Ernährung, sich wirklich täglich zu bewegen und Krafttraining zu machen, genügend Tiefschlaf zu kriegen, dann mentale Resilienz etc. Aber die Hormone, darüber können wir wirklich gleich nochmal genauer sprechen, die spielen schon eine zentrale und eine Schlüsselrolle. Und deshalb habe ich das ganz große Glück gehabt, das war wirklich Zufall, dass mein Gynäkologe, der mich schon bestimmt 10 Jahre betreut hatte, also ab meinem 40. Lebensjahr, der hat mir so, als ich Ende 40 war, der hat einmal im Jahr einen Blutcheck gemacht, geguckt, na, wie steht's denn so um die Geschlechtshormone, also um Östrogen, Gestagen, Progesteron, und sagte, wir könnten jetzt mal anfangen mit einer Hormonersatztherapie, ganz niedrig dosiert. Und ich habe gesagt, was, das macht doch Krebs, das geht doch gar nicht. Er hatte aber regelmäßig die Fortbildungen auch bei Professor Huber gemacht und war da sich ganz sicher, kannte die Studienlage und sagte, nee, also diese Women's Health Initiative Studie, die können wir vergessen. Wir sind davon überzeugt. Sie müssen sich natürlich selbst dazu entscheiden, dass Sie das wirklich wollen. Ansonsten wird Ihr Körper auch sagen, nein, das gehört nicht zu mir, das will ich nicht, das bekommt mir nicht. Ich habe dann gesagt, nee, also okay, wenn die Studienlage das ganz klar offenlegt, dann mache ich das. Und ich habe so mit Ende 40 begonnen, niedrig dosiert, Östrogen und Progesteron. Und ich habe eben von den Wechseljahren nichts gemerkt, gar nichts. Ich habe nicht einmal irgendwelche Hitzewallungen gehabt. Ich habe kein Gewicht zugenommen, ich habe keine Schlafstörungen, keinen Brain Fog, gar nichts.
Ja, irre. Also auch wenn man bedenkt, das ist ja jetzt doch schon eine Zeit lang her, wie fortschrittlich dann dein Arzt eigentlich war, weil ganz viele Frauen hören ja nach wie vor in der Ärzteschaft. Und da hast ja auch du vor kurzem mit der Sheila Delis auf Instagram gesprochen. Ja, was wollen sie denn? Wollen sie Hormone? Dann kriegen sie Brustkrebs, weil einfach auch so viel Unwissen da ist. Also was für ein Glück, dass du damals auf so einen Arzt auch gekommen bist, oder?
Und es gibt nicht viele, ja. Also dieser Arzt ist in München. Ich kenne 2 in München. Heute sind es mehr. Aber damals gab es nur 2, die überhaupt so weit informiert waren. Und ich möchte da auch eine Lanze für die Gynäkologen brechen. In der medizinischen Ausbildung spielt ja das ganze Thema Wechseljahre, Hormonersatztherapie 0 Rolle. Sogar bei den Gynäkologen. Das ist ja der Hammer. Das ändert sich jetzt. Aber damals war das selbstverständlich, dass man sich darum nicht kümmerte und sich nicht auskannte.
Ja, also diese Lanze habe ich auch schon des Öfteren gebrochen, weil es eben kein Thema ist und weil es halt auch für Ärzte, Ärztinnen wirklich mühsam ist, das Thema Wechseljahre aufzumachen. Ja, weil sie müssen sich fortbilden, sie müssen sich ausbilden, sie müssen sich die Zeit für Frauen nehmen, die sie nicht haben. Dennoch ist es allerhöchste Zeit, dass da einfach ja, sich die Sicht der Dinge ändert, würde man meinen.
Ja, und ich denke auch, man muss sich als Gynäkologe dann auch ein bisschen mit den Krankenversicherern auseinandersetzen, denn es bezahlt ja nicht jeder den Hormontest. Auch das ist ja so wichtig, Perimenopause schon zu erkennen. Ja. Gut, aber auch das, hoffe ich, wird sich ändern.
Genau. Das nächste Fass ohne Boden, wo man dann beim Stichwort ja, Krankenfürsorge, eine Gesundenfürsorge ist, weil Prävention ist halt, glaube ich, auch in Deutschland genauso wie in Österreich noch nicht so und auch in der Schweiz, weil du lebst ja in der Schweiz, noch nicht so angekommen, sage ich mal, dass es, wenn man präventiv arbeitet, ja viel gescheiter wäre. Apropos präventiv, Nina. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du hast damals deine Hormonersatztherapie eigentlich präventiv begonnen. Und würdest du meinen, dass das sich vielleicht auch ändert so in den nächsten Jahren, dass es nicht nur zu einer Hormonersatztherapie kommt oder Empfehlung kommt, wenn Frauen schon Symptome haben, sondern eben ja so Ende 40, Anfang 50, da könnte man mal. Was meinst du?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, dass Präventionsmedizin sich viel, viel breiter durchsetzen muss, weil ja unsere Systeme kurz vor dem finanziellen Kollaps stehen. Immer mehr Menschen werden immer älter. Es geht jetzt nicht nur um die Hormonersatztherapie der Frau, sondern wir sehen, dass wir im Alter jetzt im Schnitt, in Österreich ist es ähnlich wie in Deutschland und in der Schweiz, 11 Jahre in schwerer Krankheit, meistens bis zu 4, 5 und 6 Alterskrankheiten gleichzeitig verbringen. Und das ist von einer Kostenlawine begleitet, die ist einfach für keine Volkswirtschaft mehr zu tragen. Das heißt, Prävention muss für uns eine Selbstverständlichkeit werden, und zwar von, ich würde mal sagen, von Kindesbeinen an. Sonst schaffen das die Volkswirtschaften auch nicht. Und es ist natürlich für die Versicherer extrem schwierig. Sie haben jetzt immer mehr Ausgaben für immer mehr Alte mit immer teurerer Medizin. Aber sie sollen jetzt auch noch in Prävention investieren. Sie sollen den Frauen jetzt auch noch die Hormontests bezahlen. Und ich hoffe auch, dass vieles preisgünstiger wird. Es gibt jetzt die ersten Hormontests, die man bald hoffentlich in der Apotheke machen kann. Das muss nicht mehr in die Labore geschickt werden. Die werden deutlich günstiger werden, sodass Frau frühzeitig erkennen kann, aha, da ist, meistens geht ja das Progesteron zuerst runter. Aha, da habe ich jetzt schon mal die ersten Kennzeichen, die ersten Anzeichen. Ja, dann gucke ich doch mal, dass ich zum Gynäkologen gehe oder zum Hormonspezialisten und wir mal mit so einer niedrig dosierten Hormonersatztherapie anfangen. Das wird, und wenn du Lust hast, können wir über Langlebigkeitseffekte gerne reden. Das wird einen starken Präventionseffekt für viele Alterskrankheiten haben.
Ja, unbedingt möchte ich natürlich mit dir das Thema Longevity, Langlebigkeit aufgreifen. Das ist ja auch gerade so ein Trendthema und ja auch tatsächlich nicht mehr von der Hand zu weisen, dass wir einfach älter werden. Aber es geht nicht nur ums Älterwerden, sondern ums gesund älter werden. Ja, und das neben diesen Säulen, die du schon kurz angerissen hast, wie Ernährung, wie Sport, wie Training, Krafttraining allen voran, aber auch, ich sage mal so, Mindset und vor allen Dingen auch der Schlaf. Und es sind ja so viele Dinge, wie gesagt, voll gerne mal bei dir im Instagram-Kanal durchscrollen, was da alles daherkommt. Aber es ist so, wir werden älter und wir müssen darauf schauen, gesund alt zu werden. Also, und dieses Thema Longevity, kann mich erinnern, bei mir ist das auch so vor circa 2 Jahren das erste Mal aufgepoppt, wo ich mir gedacht habe, bitte wie, was, wie schreibt man das eigentlich und was bedeutet das? Ja? Also, erstens, Nina, woher kommt der Trend? Zweitens, warum kommt der eigentlich? Also, warum ist der eigentlich also, ja, quasi kein Trend, sondern gekommen, um zu bleiben, weil es so ist? Und was kann man alles dafür tun, möglichst lange gesund alt werden?
Du hast jetzt schon etwas aufgegriffen, was ich für wesentlich finde. Longevity ist zu einem Trendthema geworden, das für viele für ganz viel Verunsicherung sorgt. Weil sobald ein Megatrend entsteht, gibt's unglaublich viele Drittbettfahrer, die sagen, okay, hallo, ich mache mir jetzt ganz mal eine Mark oder Euro oder Cent oder was auch immer. Ich begreife mich als Bullshit-Filter. Also ich möchte wirklich das, was wissenschaftlich basiert ist, kommunizieren und das, was absolut nicht haltbar ist, auch kennzeichnen. Und so sind in der seriösen Longevity-Bewegung viele schon der Meinung, wir sollten diesen Begriff wieder mal ablösen, wie damals Anti-Aging. Anti-Aging war dann irgendwann mal Frischzellenkur und irgendwas ganz, ganz ungeheuerlich Unseriöses. Und so hat sich auch dieser Begriff letztlich abgegriffen. Mit Longevity wird es vielleicht genauso laufen, denn die neuesten Kongresse heißen auch nicht mehr Longevity, sondern die heißen Prevention Medicine oder die heißen Health Span Extension. Also Gesundheitsspanne ausdehnen, wo halt die Prävention in den Vordergrund gestellt wird und nicht das 120 oder 150 werden, was absolut illusorisch ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und wieso der Trend aus den USA dann so stark zu uns gekommen ist, das hat tatsächlich mit dem Stand der zellbiologischen und der molekularbiologischen Forschung zu tun. Wenn man erkennt und weiß, was in unseren Zellen an Regulation und an Reparatur mit den Jahren schlechter wird und aus dem Tritt gerät. Wenn man das erkennt, dann hat man natürlich sofort Ansätze zu schauen, wie kann ich diesen Prozess eventuell aufhalten. Und da sind wir sehr, sehr weit, sehr vieles zu sehen. Und man muss als Wache im Hinterkopf haben, die Evolution hat uns für ein Alter von, 35 Jahren ausgelegt. Dann haben wir schon circa 10, 15 Kinder gehabt. Ab 15 geht's ja los. Davon haben dann vielleicht 2 oder 3 überlebt. Und die sind dann schon ausreichend, um die Art zu erhalten. Puff. So denkt in Häkchen die Evolution. Und hat uns Reparatursysteme und Regulationssysteme verliehen, die extrem komplex und fantastisch sind, aber leider nur ausgelegt auf eine Dauer von circa 35 Jahren. Und danach geht's richtig bergab. Das alles bis ins Detail zu sehen und zu schauen, wo können wir angreifen, um diesen Prozess zu verlangsamen, das ist Healthy Longevity oder Healthspan Extension. Und da spielt die Hormonersatztherapie eine Schlüsselrolle. Und wenn du Lust hast, erzähle ich dazu noch was.
Ja, voll gerne. Wollte ich gerade fragen, also inwiefern, also bitte voll gern, wenn du da deine Expertise noch weiter preisgibst.
Ja, Johannes Huber hat auch in dem Interview in meinem Buch Ab morgen jünger gesagt, es ist ja auch kein Wunder, die Frauen sollen die Kinder kriegen, der Frauenkörper soll optimal powerful sein, um die Kinder auf die Welt bringen zu können. Der Geburtsprozess ist schon riskant genug. Und das heißt, das Östrogen ist ein Schlüsselhormon für die gesunde Langlebigkeit. Das ist eben nicht nur für die Fruchtbarkeit zuständig, sondern es spielt eine ganz große Rolle im Fettstoffwechsel, im Zuckerstoffwechsel, in der Kognition fürs Immunsystem. Und in dem Augenblick, wenn wir mit Östrogen auf Null gehen, und das passiert ja während der Menopause in relativ kurzer Zeit, dann gehen auch diese Funktionen des Östrogens verloren. Das sind Steuerungsfunktionen, die uns elementar jung halten. Das heißt, Diabetesgefahr steigt. Das heißt, Immunsystem wird schwächer. Das heißt, der Fettstoffwechsel kann entgleisen. Ihr seht es ja auch an den Schwimmringen, die dann plötzlich am Bauch entstehen. Aber die Kognition ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe jetzt gerade letztens einen Podcast aufgezeichnet mit einer Forscherin zum Thema Demenz, die Tatsache, dass 70% der demenzerkrankten Frauen sind, in den Vordergrund stellt, auch für ihre Kommunikation. Und ich habe mich damit dann noch ein bisschen genauer beschäftigt, was sind denn die neuesten Studien dazu? Und es ist so spannend, dass Östrogen im Gehirn sorgt dafür, dass wir Glucose für die Energiegewinnung, also ATP-Produktion, unsere Kleinstbatterien, dass wir Glucose verwenden. Aber wenn das Östrogen gegen Null geht, dann ist diese Glukoseverwendung eingeschränkt. Und dann können die Energielieferanten die Myelinscheiden sein. Das heißt, diese Ummantelungen unserer Nervenzellen, die sind fetthaltig. Und die werden abgebaut. Nicht bei jeder Frau, aber das kann passieren. Und das könnte mit einer Ursache für die hohe Demenzrate bei Frauen sein. Und das wäre dann auslösend auch durch das Östrogen. Oder wenn wir uns anschauen in Wuhan, es gab aber auch eine ganz, ganz große Studie in Schweden während der Corona-Zeit. Frauen mit Hormonersatztherapie, Frauen ohne Hormonersatztherapie, also alle über 50 und Frauen, die Brustkrebs hatten und die mit Östrogen, mit Medikamenten komplett auf Null gesetzt worden sind. Das war frappierend, die Mortalitätsrate, die Sterberate von Frauen an Corona. Die höchste Sterberate bei den Frauen, die unter den Medikamenten zur Östrogensuppression standen. Die zweithöchste bei den Frauen, die keine Hormonersatztherapie hatten und die geringste bei den Frauen mit Hormonersatztherapie. Was zeigt, dass das Östrogen ganz massiv unser Immunsystem gesund hält. Und die Diabetesgefahr steigt massiv ohne Östrogen. Also es gibt so viele Argumente, Östrogen natürlich niederschwellig, dann bioidentisch und immer auch kontrolliert einmal im Jahr im Blut, ganz klar, einzunehmen. Aber das hält, das ist einfach, man muss es so plump sagen, es hält jung.
Ja, Wahnsinn. Also auch Darum glaube ich oder bin ich davon überzeugt, dass jetzt gerade diese Bewegung, auch dass das Thema Wechseljahre, Menopause ganz anders diskutiert wird, so essentiell ist, um hier einfach die Forschung auch voranzutreiben. Bisher gab es das ja auch nicht. Und ich habe auch in deinem Buch wirklich sehr beeindruckende Zahlen davon gelesen, wie viel reiche Menschen Geld in die Hand nehmen, um da richtig Geld in diese Longevity oder nenne es ganzheitliche Medizin oder nenne es einfach fortschrittliche Medizin reinpumpen, weil ja, die Zeiten haben sich geändert, genau wie du sagst, die Evolution hat uns darauf ausgelegt, dass wir rund 35 werden, Gott sei Dank mittlerweile ein Vielfaches, aber daraus ergibt sich halt auch einfach mehr, dass wir da unseren Körper und es ist ja wirklich das Wunderwerk Mensch, optimieren können, unterstützen können, um wirklich älter zu werden. Also ich finde das wahnsinnig faszinierend.
Ja, und die Forschung, auch gerade die Endokrinologie, die Hormonforschung in Sachen Geschlechtshormone, auch beim Mann, auch das Testosteron beispielsweise, das haben wir Frauen ja auch, da wird schon wahnsinnig viel im Augenblick entdeckt und auch noch offengelegt und man weiß auch schon sehr, sehr viel. Deshalb kann man auch so sicher sagen, immer Achtung, wenn eine Frau einen östrogensensiblen Brustkrebs hatte, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Aber auch die aktuellen Studien zeigen, ein östrogensensibler Brustkrebs wird nicht durch Östrogen ausgelöst, sondern der entsteht durch ganz andere Faktoren. Aber wenn der dann östrogensensibel ist, dann darf eine Frau keine Östrogenersatz, also Hormonersatztherapie machen.
Was würdest du den Frauen empfehlen, die uns jetzt zuhören und sich denken, oh mein Gott, was die Nina da sagt, ich fühl's, ich spür's, dennoch mein Arzt sagt mir, das ist alles ein Blödsinn. Das ist nicht so, weil eben, das haben wir vorher schon gesagt, der Arzt viel zu wenig darüber informiert ist. Also wie kommt denn Frau zu, also Informationen ist klar, es gibt Bücher, es gibt Podcasts und so weiter, aber wie kommt eine Frau dazu, genau sich quasi mal so zum Medikamentieren lassen, wie sie es auch ein bisschen empfindet. Weil ich glaube schon, dass gerade die Wechseljahre auch so diese Ära sind, wo Frauen ja das spüren. Und da kann der Arzt tausendmal sagen, na, da ist nichts. Ja? Aber die Frau merkt ja doch, da ist was. Und vielleicht, oder in den Wechseljahren halt ganz, ganz oft hormonell bedingt. Wie stellt man sich auf die Füße?
Ja, also erstmal seine eigenen Gefühle und die Wahrnehmung des eigenen Körpers ernst nehmen. So, das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und dann sich sagen, wenn ich einen Arzt habe, der mir sagt, und da steckt ja diese ganze alte, unausgesprochene, männliche Bewertung drin, eine Frau über 50 ist sowieso unattraktiv, die kriegt keine Kinder mehr und dieses Urgefühl, ah, die ist nicht mehr potent, das hat ja was mit dem Kinderkriegen auch zu tun, die darf mal in Würde verwelken, soll sie doch verwelken, was stellt sie sich da so an? Ich selber habe, als ich in der Öffentlichkeit gesagt habe, ich mache Hormonersatztherapie, habe da in der Boulevardpresse Schlagzeilen gehabt von, ja, jetzt wird die bald 70 und macht immer noch solche Sachen, ja. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Also eine Frau, die auf die 70 zugeht, darf für ihre Gesundheit und für ihre Intaktheit des Körpers bitteschön nichts tun, die soll in Würde verwelken. Was ist denn das hier? Ja, aber ich glaube, das ist so unterschwellig auch ein Thema. Also, wenn ein Arzt nicht in der Lage ist zu sagen, ich bilde mich da fort, ich schaue mir das an, was die neueste Studienlage gibt und arbeite mich da hinein, mit welchen Blutwerten welche Therapie korreliert werden sollte, dann würde ich den Arzt wechseln. Es gibt heute, im Netz findet man das sehr gut, Übersichten, welche Frauenärzte und auch welche Hormonspezialisten machen Hormonersatztherapie und dann würde ich dahin gehen. Und in Deutschland beginnt es übrigens jetzt, das finde ich ganz, ganz spannend, dass viele Apotheken sagen, wir wollen jetzt viel mehr in die Prävention gehen, in die Beratung unserer Kunden. Und die erste Anlaufstelle sind für viele die Apotheken, die diese Präventionsangebote machen. Und die haben wiederum ihre Netzwerke zu den Ärzten und können sagen, hier guck mal, der und der und der ist ein Profi in Hormonersatztherapie. Es bedeutet schon, dass eine Frau ein bisschen aktiv werden muss und sich kümmern muss, den oder die Richtige zu finden. Ich habe jetzt auch bei mir in Luzern ziemlich lange gebraucht, bis ich eine Gynäkologin gefunden habe, die, das ist eine Deutsche, die sagt, ja, selbstverständlich, für mich ist das schon langjährige Erfahrung, das mache ich und da betreue ich sie gerne. War auch nicht so einfach, ja.
Ja, also ums Wissen aneignen, da kommen wir nicht drum rum. Ja, also ja, einfach nur jetzt zum Arzt gehen und sagen, hey, ich habe da was, das ist viel zu wenig. Also wir müssen uns wirklich Wissen aneignen. Aus einer vorigen Folge mit der Ann-Kathrin Pause habe ich gelernt, die war langjährige Apothekerin, ist jetzt Hormoncoachin und betreut Frauen eben genau mit diesen Anliegen. Wie tief die auch schon vor 20, 25 Jahren im Thema Hormone drinnen war. Also sprich, dass sich die Apothekerinnen, Apotheker wirklich gut auskennen, sofern sie in dem Thema natürlich drinnen sind. Ja, aber da gibt's, genau wie du sagst, gibt es Anlaufstellen. Und es heißt ja doch immer so schön, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, also auch gerne mal in der Apotheke nachfragen. Nina, was mich auch noch interessieren würde, ich bin auf das Thema Wechseljahre ja gekommen, indem eben bei meinem Frauenarzt gesessen bin und gesagt habe, na, was kann das sein, kriege die Regeln nur mehr an einem Tag, ich habe auf einmal PMS und so weiter. Und der hat immer zu mir gesagt, naja, das kann man nicht so genau sagen. Und dann habe ich berufsbedingt zum Recherchieren begonnen und so ist dann Menomio entstanden. Was war denn bei dir so der Aha-Moment oder Auslöser, hat es da einen gegeben, um dich in dieses Thema Langlebigkeit so hineinzutigern?
Der Auslöser war tatsächlich in Österreich.
Ah.
Ich habe jedes Jahr den großen Forschungspreis der B&C Privatstiftung in Wien moderiert. Da werden eben wirklich sehr, sehr spannende Forschungsprojekte von Universitäten und kleinen und mittleren Unternehmen ausgezeichnet. Und am Rande dessen habe ich einen Regenerationsmediziner und Stammzellenexperten, der gerade aus Stanford zurückgekommen war, getroffen, der sagte, ja, also ich forsche jetzt ein bisschen an Longevity oder mich hat dieser Trend in den USA sehr, sehr fasziniert. Das war 2017, da hat noch niemand bei uns über dieses Thema gesprochen. Auch ich habe gesagt, genau wie du, wie bitte, wie wird das ausgesprochen, Longevity? So, und er sagte dann, ja, aber Sie haben doch vier populärwissenschaftliche medizinische Bücher geschrieben mit Experten, habe ich zum Thema Immunsystem, zum Thema gesunde Haut etc. Ja, habe ich gesagt, interessiert mich und ich habe ja Biologie studiert und habe gesagt, Molekularbiologie des Alterns, das finde ich jetzt echt interessant. Habe ich mich ein bisschen eingefuchst. Er hatte mir die Studien dazu gegeben und auch die Grobstruktur des Buches hatten wir zusammen entworfen. Und dann habe ich das von A bis Z geschrieben. Das waren dann 350 Seiten Molekularbiologie des Alterns. Der Verlag hat mir gesagt, mit dem ich schon lange arbeite, nein, das wird nichts. Also 350 Seiten Molekularbiologie des Alterns, populärwissenschaftlich, danke. Das Buch kam 2020 auf den Markt. Das war mitten in Corona und war sofort Bestseller. Natürlich war auch damals die Sensibilität der Menschen für ihre Gesundheit natürlich besonders hoch. Aber ich denke auch, ich war die erste im deutschsprachigen Raum, die das Thema aufgegriffen hat. Und ich glaube einfach, dass das war zur richtigen Zeit das richtige Thema. Und so hat sich eben ergeben, dass alle fünf Bücher, die ich bisher geschrieben habe, Bestseller wurden. Das Interesse der Menschen ist wirklich da. Aber die sich dann sowohl Ärzte als auch Apotheker als auch letztlich jede einzelne Frau selber sich jetzt bezogen auf die hormonellen Themen der Wechseljahre, da muss man sich schon reinfuchsen. Das sind neue Gebiete von Forschung und Entwicklung, die total spannend sind. Und das habe ich dann eben mit meinen Büchern gemacht und bin seit 7 Jahren mit nichts anderem mehr unterwegs. Ich bin wirklich völlig angefixt von diesem Thema.
Voll cool. Und ich glaube, das ist auch so ein ähnliches Fass ohne Boden, wie es die Wechseljahre sind. Nina, jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, also Wissen aneignen, sich reinfuchsen und so weiter, ist unabdinglich. Aber dennoch ist es ja so, dass man ja auch in die Umsetzung kommen muss. Ja? Und da, glaube ich, ist dann für viele der Punkt erreicht, wo die dann sagen, okay, aber na, das ist mir zu mühsam. Na, das geht sich bei mir nicht aus. Dafür habe ich keine Zeit. Und. Also es ist schon ein Commitment dazu, auch wirklich etwas ändern zu wollen. Weil ja, also mir geht es zum Beispiel so, jeden Tag macht es mir nicht Spaß, dass ich auf meiner Matte turne, meine Liegestütz mache, die tageweise wirklich grottenschlecht sind, wo ich mir denke, jetzt geht da immer noch nichts weiter und so weiter. Aber was ich dich fragen möchte, was sind denn so die Dinge? Du hast gesagt, ab 35 geht's bergab, Kernzielgruppe Menomio beginnt so ab rund 45. Was würdest du vielleicht Frauen ab 45 in der Perimenopause meistens mitgeben, was sie unbedingt integrieren sollten, ab jetzt, ab heute, um eben lange gesund alt zu werden?
Also ich würde zum Ersten die Einstellung bewusst steuern. Ja? Also zu sagen, ich beobachte meinen Körper, ich beobachte meine Psyche, ich sensibilisiere mich für das, was sich verändert. Ich nehme wahr und verdränge es nicht, dass ich vielleicht mal Konzentrationsstörungen habe. Ich nehme wahr, dass ich eine Gewichtszunahme habe. Reg mich nicht darüber auf, sondern ich schaue mir das jetzt einfach erstmal an. Und dann würde ich versuchen, parallel auch zu messen. Für viele ist das Messen ein ganz wichtiger Spiegel für die Veränderung des Körpers. Ich meine mit Messen Wearables. Also wie viele Schritte bin ich am Tag gelaufen? Also was habe ich überhaupt so an Sport gemacht? Aber auch, wie habe ich geschlafen? Wie viel Tiefschlaf hatte ich? Wie war das mit meiner Herzfrequenzvariabilität, die ein ganz guter Stressmesser ist, des Dauerstresslevels? Wie ist meine Atemfrequenz und vieles andere mehr? Mein Puls, um sich zu spiegeln. Aha, ich habe auch ein Armband, mit dem ich den Blutdruck messen kann. Alle 2 Stunden müsste das mit LED, sodass ich nicht diese Pumpgeschichten da ständig machen muss, sondern bekomme einen Bericht, wie mein Blutdruck im Augenblick sich so im Schnitt entwickelt. Und da sieht Frau, was sich da so verändert. Das halte ich für ganz wichtig. Wenn ich einen Arzt des Vertrauens habe, würde ich dem das auch mal zeigen und mal kurz drüber reden. Und sich selbst dann sagen, okay, ich weiß, dass tägliche Bewegung, ich weiß, dass eine vernünftige, gemüsebasierte Ernährung, ein gesunder und vor allem ausreichender Tiefschlaf entscheidende Faktoren sind. Ich weiß, dass es mir schwerfällt, viele Gewohnheiten umzustellen. Ja, dann fange ich doch mit einzelnen kleinen Schritten an, die dokumentiere ich auch, die schreibe ich mir auch auf und gucke, was für mich das Richtige ist. Also ich bin sehr große Fanin von personalisierter Medizin und das ist schon eine Form von Medizin, wenn ich meinen Lebensstil umstelle. Das heißt, ich gucke, wenn ich die wichtigsten Faktoren der Ernährung kenne, keinen kurzkettigen Zucker, viele langkettigen Zucker, das sind nämlich Ballaststoffe, dann möglichst kein rotes Fleisch, keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Und zu denen gehören sowohl die Fertigjoghurts bis hin zur Fertigpizza und die ganzen Wurstprodukte sowieso. Also wenn das alles so vieles ist, was ich da umstellen soll, was könnte ich da als erstes ändern? Und wirklich für immer, aber nur ein kleiner Schritt. Und es könnte sein, dass ich eben meinen Zuckerkonsum etwas senke. Dass ich nachmittags keinen Kuchen esse, dass ich mir da vielleicht, ich liebe Hummus, ja, die Kichererbsenmus, das ist reines Protein, es schlägt im Zuckerhaushalt kaum an. Auch mal Zucker tracken. Zum Beispiel, es gibt ja diese Glucose-Tracker, die man für 2 Wochen tragen kann. Da kann man genau schauen, ist auch sehr individuell, auf welchen Lebensmittel ich mit einem hohen Zuckerschuss im Blut reagiere und damit in Folge auch eine hohe Insulinausschüttung. Auch gut zu sehen dann, was ich vielleicht da weglassen sollte, dass man da sich diesen Spiegel vorhält und dann mit diesen kleinen Schritten beginnt und das wirklich erstmal 2 Wochen durchhält, nachmittags nichts Süßes, vielleicht auch das Dessert, kein Dessert wenigstens am Mittag und sehr gerne kein Dessert am Abend, irgendwann mal überhaupt kein Dessert. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich vermisse nichts mehr. Ich brauche keinen Zucker. Ich habe das mir so abgewöhnt.
Cool. Von dem träume ich auch, dass er irgendwann einmal sagen kann, ich brauche keinen Zucker, ich habe mir das so abgewöhnt. Also bei mir ist es, ich übe mich auch darin, auch weil ich merke, Zucker macht aus mir einen schlechten Menschen, unter Anführungszeichen. Also ich bin viel gereizter, wenn ich merke, okay, die letzten Tage waren halt auch wieder sehr, sehr zuckerhaltig. Ich bin total unleidlich, ich schlafe natürlich auch viel schlechter und. Also Konzentration und so brauchen wir gar nicht reden. Dennoch ist es für mich wirklich schwierig, so ganz vom Zucker loszukommen. Aber gut, nächstes Thema. Ich meine, dass Zucker eine der schlimmsten Drogen als solches ist, wissen wir heute auch, oder?
Ja, oder reduziere dann wenigstens. Wann ist bei dir die Situation, dass du besonders verführbar bist durch Zucker? Wann ist das?
Tatsächlich, Stress ist sowas bei mir. Ich habe früher, also wirklich lang früher, habe extrem viel geraucht. Und ich merke in Stresssituationen, dass ich dann Süßgusto bekomme. Also was halt früher, und das ist wirklich, also dass ich geraucht habe, das ist 25 Jahre her. Ja, aber da schlägt dieses Muster einfach voll zu.
Ich habe das ersetzt. Ich habe früher auch geraucht. Ich habe dann auch, unter Hochdruck, ich habe ja jeden Tag Live-Sendung gemacht, unter Hochdruck Moderationen fertig kriegen musste, dieses um die und die Uhrzeit bist du live drauf, da muss es fertig sein. Da habe ich auch Süßes gegessen. Und ich habe das mir abgewöhnt, indem ich tatsächlich mich auf Nüsse umgestellt habe. Ich liebe Walnüsse und ich habe immer in meiner Schublade Walnüsse und die sind so sättigend und haben ja sehr, sehr viel Proteine, dass du 3-4 isst und du hast diesen Jipper, der ist weg. Und ich bin auch auf sauer umgestiegen. Beispielsweise liebe ich heute saure Gemüsesäfte, Sauerkrautsaft und solche Sachen. Es gibt hier ganz, ganz tolle Kombinationen. Mhm. Probier das mal. Ja, das ist ein riesen Geschmacksrevolution. Ist eine Geschmacksrevolution. Aber das nimmt dir auch zum Beispiel ein bisschen Ingwer mal ins Wasser zu tun, in den Geschmacksrezeptoren und dann in der Verarbeitung im Gehirn. Es nimmt ein bisschen diese Gier nach Süß. Und das ist auch ein langsamer Prozess, aber das hilft. Also ich merke das ganz stark, wenn ich noch wirklich auch einen Text fertig kriegen muss, auch heute noch. Okay, dann nehme ich halt 5 Nüsse. Aber ich habe nichts Süßes mehr in der Schublade.
Das ist der beste Trick. Einfach es nicht nach Hause tragen. Ja, mit dem komme ich ganz gut durch. Das mit den Nüssen ist super, werde ich viel mehr wieder auch beachten. Und Ingwer vor allen Dingen. Gerade jetzt im Sommer, ich mag das ganz gern, wenn man ein bisschen was im Wasser drinnen hat. Voll gut. Nina, abschließend, dein berühmtester Satz ist ja eben dieses alles wird gut, wie es du am Anfang schon gesagt hast. Ich frage immer ganz gern nach der Wechseljahr-Message. Wie lautet denn deine für meine Menomios?
Meine Message heißt, ich bin unglaublich privilegiert, weil ich einen so guten Gynäkologen hatte, dass ich für meine Wechseljahre tatsächlich sagen kann, alles war gut. Ich habe nichts gemerkt, es hat sich nichts verändert. Ich fühle mich, natürlich brauche ich heute mehr Zeit für Regeneration. Ich merke, ich bin älter, aber ich fühle mich letztlich genauso fit wie vor 30 Jahren. Insgesamt etwas Energie reduziert, aber nicht mit Ausfallerscheinungen oder sonstigem. Deshalb ist meine Wechseljahr-Message, kümmere dich um deinen Hormonstatus, schau ihn dir an, lass ihn dir anschauen und such dir den richtigen und die richtige medizinische Betreuung, die dich beim Einstellen auf eine gute Östrogen- und Progesteron-Zukunft unterstützt.
Nina, wo man dich findet im Internet, deine Bücher und so weiter, gebe ich alle in die Shownotes. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte und ja, für deine Expertise. Dankeschön.
Oh, ich danke dir, Daniela. Und wenn du Lust hast, komm doch mal in meinen Podcast Stay Young und erzählst von deinen Erfahrungen mit den Frauen, die du jetzt über die lange Zeit auch in diesem breiten Spektrum, das du da betreust, gemacht hast.
Sehr, sehr gerne. Diese Einladung nehme ich wirklich sehr, sehr gerne an. Danke, liebe Nina.
Gerne.
Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich ab zwischen Expertinnen-Talk und Wechselwirkung-Plausch, wo ich mit Frauen aus der Menomeo-Community oder dem öffentlichen Leben spreche. Wenn auch du bei mir zu Gast sein möchtest, dann melde dich gerne unter daniela@menomeo.at. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke auf Spotify. Dem nicht genug, bewerte Menomeo bitte auch mit Sternen. Dabei hilfst du mir, das Thema Wechseljahre und auch Menomeo noch bekannter und größer zu machen. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.